der Hans und die Monika sind super. Die haben alles, bei denen ist alles toll. So, das ist auch dieses Bild, was auch von uns erwartet wird in dieser Gesellschaft, weil alles auf heteronormative Liebe ausgeprägt ist, auf heterosexuelle Normative, weil das die Unikoliebe ist, so in allem, was wir kennen. Und daran krepieren sehr viele. Ich meine das wirklich so, krepieren. Und wenn ich sage krepieren, dann meine ich psychisch auch. Viele werden aggressiv. Viele werden auch selber zum Homo-Hasser. Es entsteht dann eine sogenannte Homophobie. Das ist dann wirklich die Homophobie vor sich selbst. Und alles das, was nicht männlich und nicht patriarchal wird, wehrt man dann ab. Also so in meinem Leben war das so.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Und hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute ist Gianni Jovanovic zu Gast. Er wuchs in einer Roma-Familie auf und erlebte schon in seiner Kindheit Gewalt und Rassismus. Mit 14 musste er heiraten. Mit 16 wurde er das erste Mal Vater, mit 17 das zweite Mal. Da wusste er schon, dass er schwul ist. Er hat ein spannendes Buch über seinen Lebensweg geschrieben, Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. In Talk mit K. spricht er über seine Arbeit als Aktivist und Autor. Zurzeit ist er außerdem als Co-Juror in Drag Race Germany bei Paramount Plus zu sehen. Und obwohl er sich ständig mit schweren Themen wie Homophobie und Rassismus auseinandersetzt, ist er bewundernswert optimistisch und humorvoll geblieben. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen geht es beim Anhören genauso.
Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten 4 Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de/pluspodcast.
Gianni Jovanovic, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Co-Juror bei Drag Race Germany. Kann man gerade bei Paramount Plus gucken.
Genau, heute. Heute ist wieder die nächste
Folge. Heute gibt es, genau. Ich habe mir die ersten beiden Folgen angeguckt und fand es sehr, sehr unterhaltsam. Ich wollte dich fragen, wenn ich das jetzt gucke, so aus meiner Warte, ich finde das unterhaltsam, ich finde das toll, ich bewundere die Kostüme, ich finde das Make-up, die Verwandlungsfähigkeit super. Das steht jetzt so für mich im Vordergrund. Ich habe schon aber auch immer wieder gemerkt, es gibt ja auch dann so ruhige Momente, Momente, in denen Menschen von Verletzungen erzählen. Und ich weiß auch von dir, aus deinem Buch, du hast auch mal so ein bisschen Drag gemacht und du hast letztens ein Bild oder jetzt gerade kürzlich bei Instagram gepostet von dir.
Ja, auf die Nachfrage von vielen Leuten, wie siehst du in Drag aus?
Fantastisch,
kann ich sagen. Dann habe ich ein eigenes Foto von dir hochgepostet, ja.
Genau, und darunter hast du geschrieben, Drag saves lives.
Ja.
Erklär doch mal, also warum das eben mehr ist als jetzt reine Unterhaltung und irgendwie die Lust am Verkleiden für dich.
Also das steht auf jeden Fall auch im Vordergrund, diese Wandlung auch mit Geschlechterrollenspielen und so weiter und sie auch aufbrechen. Das ist eigentlich auch immer so meine Intention gewesen damals, weil ich einfach sehr stark unter diesen toxisch-patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft in Deutschland einfach auch groß geworden bin und da auch sehr deformiert worden bin, so in meiner eigenen Männlichkeit. Und dann aus dem Grund heraus war Drag das Freiticket für sein, was man will. Und ein Raum, wo man einfach komplett sein inneres, künstlerisches, traumatisches Empfinden auch hat, irgendwie sichtbar macht. Und deshalb war es für mich, das waren so für mich die Gründe, warum ich es damals gemacht habe. Es ist heute immer noch so, dass diese Sendung diese ruhigen Momente, aber auch diese ganz lustigen Momente hat, weil nun mal das Leben auch so ambivalent auch ist. Das muss man ja auch sagen, ne? Das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Heute scheint die Sonne. Morgen kann es sein, dass wir in einem kleinen Depressionsloch uns wiederfinden. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man auch da diese Schönheit der Ambivalenz des Menschseins und vor allen Dingen des Drags, der Drag-Culture einfach auch sichtbar macht.
Was macht denn eine gute Drag Queen eigentlich aus für dich?
Für mich? Das kann ich so pauschal gar nicht wirklich sagen. Es muss die Person sein, es muss die Künstlerin sein, die im Endeffekt das mitbringt, was was mich berührt. Und damit meine ich nicht jetzt nur irgendwie auf einer sentimentalen Art und Weise, sondern es darf, ich darf über die Queen lachen, ich darf sie bewundern, auch mit der Lebensgeschichte. Die Lebensgeschichte ist für mich sehr, sehr interessant. Aber auch natürlich auch das Können. Wie schlagen sie sich im Contest durch? Wie stark sind die Nerven? Weil es ja doch schon wirklich eine große Herausforderung für alle gewesen ist, diese Show. Und vor allen Dingen auch, wie man die Themen umsetzt in Make-up, in Fashion, aber auch in Performance. Lip-Sync ist für mich sehr entscheidend. Also ich bin da schon jemand, ich achte schon sehr auf die Lyrics, dass die Queens einfach auch wirklich ihren Text können. Aber wie Mama Ru es sagt, am Ende geht es um Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent und mein Zusatz noch dazu, Personality and Love.
Mhm. In deinem Buch Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, kann ich sehr empfehlen. Da schreibst du sehr viel auch über deine Kindheit und auch über deine Verunsicherung in vielerlei Hinsicht. Mhm. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber eben auch darüber, dass du gerne Röcke und Kleider getragen hast, das dann aber irgendwann nicht mehr durftest. Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt der kleine Gianni dich da heute hätte sehen können in so einer Sendung, was glaubst du, was hätte das mit dir gemacht? Wenn du vielleicht auch solche Vorbilder gehabt hättest als Kind zu dieser Zeit.
Das ist natürlich jetzt eine fiktive Frage, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Zeit, also ich bin in den 80ern groß geworden, so bin 78 geboren, 80er Jahre, 90er Jahre. Das war schon eine derbe Zeit. Also es war auch viel cool irgendwie so in den 80ern, die habe ich aber kaum erlebt, aber ich habe die 90er voll erlebt und die 90er waren wirklich derb. Ich glaube, dass mir das auf jeden Fall geholfen hätte, mich nicht so sehr in Frage zu stellen, dass ich irgendwie so mich mit bestimmten, wenn es alleine schon das Aussehen gewesen wäre, identifizieren können, das heißt eine männlich gelesene Person in Frauenkleider, das hätte mir doch schon es einfacher gemacht, es auch selbst an mir zu akzeptieren, weil ich auch damit natürlich auch sehr gestruggelt habe, insbesondere als ich etwas älter geworden bin und es nicht mehr durfte, fühlte ich mich falsch, fühlte ich mich verkehrt. Ich glaube, es hätte mir vielleicht das Gefühl zu geben, Gianni, du bist so, wie du bist, richtig und gut.
Kannst du manchmal den Gedanken auch zulassen und sagen, wenn ich das jetzt so sehe, da bin ich doch ganz schön weit gekommen eigentlich? Oder fällt dir sowas schwer?
Ja, doch, das kann ich schon. Ich sehe es und kann mir diese Selbstanerkennung oder auch diese Proudness, die man so selber auch spüren sollte und auch den sichtbaren Erfolg vor allen Dingen. Ja, ich kann das sehen, doch, ich kann das schon sehen. Ich kann es immer mehr sehen, sagen wir es mal ganz ehrlich. So, es gibt manchmal Tage, wo es mir wirklich schwerfällt, wo ich selber denke, hä, du kannst doch eigentlich gar nichts. So, dieses Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom, was sehr, sehr viele Menschen wirklich, insbesondere Frauen, weiblich gelesene Personen, queere Menschen oder auch Menschen mit Rassismuserfahrungen, beziehungsweise jemand, der alles irgendwie erlebt, so wie ich jetzt, ne? Da ist dieses Imposter-Syndrom schon sehr begleitende Erscheinung und dagegen kämpfe ich dann immer an und sage dann immer, nee, du bleibst jetzt mal schön da in der Ecke, du gehörst jetzt nicht jetzt in meiner Frontline. Es gibt manchmal Tage, wo ich wirklich ganz, ganz ehrlich bin, wo es schwer fällt, weil Ruhm ist schön. Ruhm ist wirklich schön und wenn man erkannt wird und wenn man angesprochen wird und wenn man komplimentiert wird für das, aber Ruhm ist noch schöner, wenn das Geld fließt. Deshalb Ruhm und Geld. Ruhm ist da, Geld, das fehlt
da
mir noch
ein bisschen noch dran.
Zur Sicherheit, weil ich nun mal halt einfach auch wirklich eine große Familie habe. Ich habe drei Enkelkinder, so rum. Das selber durcheinander. Drei Enkelkinder, die schon sehr groß sind, die sind 12, 11 und 1,5 Jahre alt und zwei erwachsene Kinder mit 29 und 28. Und das heißt, also ich habe noch einiges auch zu unterstützen, bis alles irgendwie so von alleine läuft und deshalb ist natürlich Geld natürlich ein wichtiger Aspekt. No?
Wahrscheinlich auch, weil, wie du es ja auch beschreibst in deiner Kindheit, das bei euch immer ein Riesenthema war, also voll, keine Sicherheit zu haben, keine Absicherung, auch gerade auch jetzt was Sozialsysteme und so angeht. Ne?
Ja, also gerade dieses Nicht-Aufgefangen-Sein in einer staatlichen Pflegegemeinschaft, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine Gemeinschaft einfach. Wir sind ja ein Sozialsystem, wo halt einfach auch wirklich auf Solidarität auch aufgebaut ist. Und das ist uns halt sehr, sehr viele Jahre verwehrt worden. Bis heute teilweise meinem Vater, vor allen Dingen was die Aufenthaltserlaubnis betrifft, immer noch große Probleme, obwohl er seit 46, 47 Jahren in Deutschland lebt. Und das ist dann schon sehr tragisch und deshalb ist natürlich diese Sorge um die Zukunft und immer wieder um zu gucken, reicht es denn noch? Ich bin Freiberufler, das heißt, ich habe wenig in die Sozialkasse bezahlt, aber habe natürlich teilweise massiv Steuern und so weiter und muss alles selbst tragen. Das ist dann schon manchmal ein bisschen schwierig, wenn es gerade auf dem Konto ein bisschen anders aussieht, aber momentan geht es mir ganz gut.
Das ist gut. Lass uns noch mal ein bisschen auf deine Kindheit blicken. Ich glaube, weil es einfach wichtig ist, auch um dich jetzt auch heute als Person zu verstehen. Mich hat das schon echt sehr berührt. Also in Rüsselsheim geboren, ihr habt in Darmstadt, in Nürnberg, auch in Köln gewohnt.
Frankfurt auch,
ja. Ach ja, in Frankfurt, ja, genau. Ja. Mich hat das wirklich schockiert, muss ich sagen, unter welchen Umständen ihr da leben musstet. Ja. Auch die Gewalterfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht beschreib das doch mal ein bisschen, was das mit dir gemacht hat und wann du eben auch anfangen konntest, darauf zu gucken und zu sehen, so sollte eigentlich ein Kind nicht leben müssen.
Also mit mir gemacht hat das ganz viel. Es hat mich sehr, sehr viel Schmerz, Tränen, Trauma, das ist das, was passiert ist. Ein Gefühl von nicht gewollt sein, ein Gefühl von Minderwertigkeit vor allen Dingen. Und vor allen Dingen dieses ständige Gefühl der Segradierung. Also man war immer irgendwie segradiert, man war immer irgendwie von der Mehrheit irgendwie ausgeschottet, ne? Ausgecancelt irgendwie oder ausgecancelt, wie auch immer man das auch nennen mag. Das ist dieses Gefühl, was mich heute noch teilweise wirklich in sehr vielen Räumen, obwohl ich ein sehr präsenter Medientyp bin und mich sieht man wirklich in sehr vielen Formaten, auch im Fernsehen, im Podcast, in Interviews, hast du nicht gesehen. Trotzdem habe ich aber schon das Gefühl, dass ich von bestimmten Ressourcen immer noch ausgegrenzt bin, wenn es um Entscheidungen geht. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich für ein gemeinnütziges Projekt Geld brauche, zum Beispiel für Roma und Sinti. Dass ich da immer wieder als Aktivist, der jetzt nicht mit einem NGO jetzt um die Ecke kommt, so viel Hürden habe, um gemeinnützige Veranstaltungen zu machen, die wirklich alle Menschen inkludieren sollen. Und das ist dann immer so dieses Problem, wo ich mir sage, gibt da so Vereine hier in Deutschland oder hier auch in dieser Stadt, die bekommen so, so viel Geld für diese Arbeit, aber es sind keine Selbstorganisationen, sondern das sind Vereine von weißen Menschen für Roma und das sehe ich immer sehr, sehr kritisch und da fühle ich mich dann schon sehr ausgegrenzt, so was auch Ressourcen betrifft, so. Ja, und vor allen Dingen glaube ich, dass diese ganzen Erfahrungen am Ende doch starke Depressionen und Trauma mit sich bringen, an denen man noch wirklich jahrelang zu kämpfen hat bis heute und komme aber doch schon mit in meinem Leben sehr gut klar, weil ich gelernt habe auch, dass Psychotherapie zum Beispiel, und das ist das, was leider sehr viele Männer eben nicht machen und das ist wirklich auch der Appell an die männlich gelesenen Personen, an die Männer, die uns heute zuhören, bitte, bitte, bitte versucht, einen Psychotherapieplatz zu bekommen, weil das ist so wichtig, dass auch gerade wir Männer über unsere Probleme und vor allen Dingen auch über unsere Herausforderungen, Traumas auch sprechen. Mhm. Das hat mir geholfen, da das irgendwie anzunehmen und damit zu arbeiten.
Dein Buch heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Da bin ich am Anfang gestolpert und dachte, warum kleine Mehrheit? Dann, du schreibst es auch, warum du das Wort Minderheit nicht magst, aber vielleicht erklärst du das nochmal, warum du lieber von kleiner Mehrheit sprichst.
Naja, weil erstens einmal ist es auf die Community der Sinti und Roma bezogen. Wir sind keine Minderheit. Wir sind Europas größte kleine Mehrheit, würde ich behaupten. Das heißt also, wir reden hier von Millionen von Menschen. Davon kann man nicht von Minderheiten sprechen, sondern das ist eine kleine, große Gruppe für sich und für alle anderen, weil Roma und Sinti immer auch sehr anpassungsfähig waren und immer Partizipation zur Mehrheitsgesellschaft auch gesucht haben und gewollt haben. Das ist schon mal das eine. Das heißt also, unsere Kultur, unsere Gruppe der Sinti und Roma ist so vielfältig, auch in ihren Sprachen, in ihren Traditionen, im Glauben, in Systeme, dass man nicht von den Roma und von den Sinti per se sprechen kann, sondern man muss es dann wirklich dann versuchen runterzubrechen und sagen, okay, das sind Sinti, das sind Roma, das sind Calderasch, das sind Guberti, das sind Jenische oder wie auch immer. Also da ist es wirklich wichtig, dass man da erstmal unterscheidet und das zeigt ja auch die Vielfalt, also kleine Mehrheit. Und das andere ist, warum ich mich für dieses Wort so begeistert habe, war, weil ich irgendwie so gefragt habe, okay, wer ist denn eigentlich die Mehrheit in diesem Land? So, und wer ist, und wer sagt vor allen Dingen, dass wir die Minderheit sind? Und wenn ich jetzt dieses Wort wir auseinandernehmen darf, dann inkludiere ich in diesen wir Menschen zum Beispiel mit Behinderungen. Wir haben in Deutschland, ich glaube, über 10 Millionen Menschen, die eine Behinderung haben und über 90% dieser Menschen haben ihre Behinderungen im Laufe ihres Lebens erworben. Das sind keine Minderheiten. Tut mir leid. Das sind Millionen von Herausforderungen und Barrieren, die diesen Menschen jeden Tag in den Weg gestellt werden. Wir reden von Frauen. Also wenn wir uns das mal so angucken, können wir sagen, okay, ich habe einmal gelesen, es gibt 51% Frauen und 49% Männer. Also die Frauen sind tatsächlich sogar die Mehrheit oder die weiblich gelesenen Personen. Aber in den Strukturen, also gerade in den mittleren Ebenen, in Entscheiderpositionen und so weiter, in Wirtschaftsunternehmen, in bestimmten Berufsgruppen, bei der CDU zum Beispiel und überall werden Frauen einfach als Minderheit dargestellt. Das heißt also, die Perspektiven, die Lebensrealitäten, das Wissen vor allen Dingen von diesen Menschengruppen wird nicht in bestimmten Themen mit eingebracht und deshalb wird es immer durch eine patriarchale Norm quasi auch gesteuert und entschieden. Und ich als Mann weiß nicht, was du brauchst, Anne. Ich weiß, ich kann es mir vorstellen, aber erst wenn du mit mir am Tisch sitzt und sagst, Gianni, pass mal auf, bei dem Thema habe ich aber dieses Gefühl, bei dem Thema möchte ich aber gerne das und bei dem Thema sehe ich das so. Und wenn du nicht am Tisch sitzt, dann werde ich dieses Thema wahrscheinlich niemals sehen. Und genauso ist es auch mit Roma und Sinti, mit behinderten Menschen, mit queeren Menschen vor allen Dingen, mit Transpersonen. Da haben wir wirklich ganz, ganz große Lücken, gerade so, was so die Entscheidungsräume betrifft. Und da denke ich, ist Minderheit einfach nicht richtig, weil das sehr, sehr viele Menschen sind. Und ich finde, das Wort Minderheit, das macht einen auch irgendwie so ein bisschen minderwertig, minderbemittelt. Das ist kein positives Wort, das ist kein Wort, was dich emporhebt. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal von Mehrheit sprechen, dann reden wir von der weißen, heteronormativen, heterosexuellen, das ist wichtig auch da an der Stelle zu sagen, Dominanzgesellschaft. Und diese Struktur, die ist in der Regel auch wiederum nicht von Frauen dominiert, sondern von weißen, heterosexuellen Cis-Männern, die, weiß ich nicht, Ü50 sind, verheiratet sind, zwei Kinder haben und im Endeffekt die Strukturen, und das ist, wenn wir von Strukturen reden, reden wir von Menschen, nicht von irgendeiner plastischen Aussage wie Struktur. Darunter können wir uns nie vorstellen. Wir müssen das mal erklären. Was meinen wir denn mit Struktur? Wir meinen die Menschen, die an Entscheiderpositionen stehen. Und wenn unser Kanzler sagen, wir sind in einem Strukturwandel oder einem Systemwandel oder was er da gesagt hat, dann bedeutet es auch, dass die Menschen, die jetzt an diesen Stellen sind, einfach irgendwann mal gehen müssen oder ihren Platz erweitern für Personen, die ebenfalls aus diesen Gruppen, die ich gerade erwähnt habe, ermöglichen.
Mhm. Wie schwer, du hast das ja gerade gesagt, das stimmt ja eigentlich, also wirklich fühlen oder nachempfinden kann man gewisse Dinge ja erst, wenn man es selber erlebt. Und es gibt eben Menschen, die erleben selten bis gar nicht Diskriminierung oder Rassismus oder Sexismus. Du bist ja als Aktivist tätig und versuchst Menschen das zu erklären, aber wie schwer ist das? Und ist das nicht auch was, wo du manchmal, ich will nicht gerade sagen verzweifelst, aber wo man eben merkt, wie schafft man das, das Leuten zu vermitteln, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben?
Also ich glaube, dass wir Menschen insgesamt etwas besitzen, was uns alle eint. Und das ist in der Regel Empathie.
Hoffentlich,
ich glaube schon, dass wir es haben. Doch, Empathie ist ein ganz wichtiges Gefühl. Es wird einem nur abgearbeitet durch die Erziehung der Eltern, durch die Gesellschaft oder durch dem, wie man vielleicht selber Empathielosigkeit bekommen hat. Wenn du dein ganzes Leben lang Empathielosigkeit bekommen hast und erfahren hast, kann es durchaus kommen, dass du wirklich nie eine Empathie entwickelst. Aber grundsätzlich ist es ein menschliches Gefühl, was jeder irgendwie besitzt. Und das ist, glaube ich, schon mal die größte Basis, auf der ich arbeiten kann, wenn ich jemanden habe, der vielleicht nicht nachvollziehen kann, wie es ist, durch Rassismus irgendwie gefährdet zu sein, aber durchaus als Frau versteht, was Sexismus bedeutet. Das ist dieser Schulterschluss und das ist diese Bridge, die wir auch brauchen, wo wir uns auch begegnen, glaube ich. Und ich glaube wirklich, dass fast jeder Mensch in Deutschland egal welche Couleur, spielt keine Rolle. Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass oder sonst irgendetwas. Auch heterosexuelle Cis-Männer haben das in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit erlebt, weil sie vielleicht nicht dem Body-Index entsprochen haben oder sonst was. Es gibt einen großen Teil, die das wahrscheinlich nicht erlebt haben, aber es gibt diese Menschen. Und diese Menschen wiederum werden auch wieder Kinder haben und die werden sehen, wenn ihr Kind in der Schule irgendwie gemobbt wird, dass es ihnen auch so ist. Also nochmal, Menschen besitzen Empathie, das werde ich uns nicht entnehmen lassen und deshalb ist das eine ganz, ganz große Basis. Es gibt Momente, wo ich dann Menschen habe, die sehr ignorant sind, wo mich das wirklich sehr Kraft kostet. Aber das sage ich dann auch in dem Moment. Gerade so, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, auf Bühnen sitze, in Panels oder auch meine Lesungen mache und das Q&A mit dem Publikum mache, wo dann rassistische Wörter reproduziert werden, dann sage ich zu diesen Menschen, sie haben mich gerade verletzt und das ist auch wichtig, dass diese Person das hört. Sie haben gerade dieses Wort benutzt, was meine Identität komplett deformiert, was dazu beigetragen hat, dass über 500.000 Sinti und Roma gestorben sind. Und Sie benutzen dieses Wort. Wenn Sie dieses Wort benutzen und die Geschichte dahinter kennen, dann handeln Sie aktiv rassistisch. Und das verletzt mich. Und wenn man das den Menschen so ins Gesicht sagt, dann trifft es sie auch. Mhm. Ja, dann merkst du auf einmal, puff. Entweder sie gehen in, sie freeze, also sie erstarren, sie flüchten oder aber sie gehen in den Angriff. Mhm. Das sind so diese drei Strategien, die dann entstehen. Und ich kann mich darauf sehr gut einstellen. Und für mich ist es ganz wichtig, auch mit Menschen, die in diesem Raum mir gegenüber verletzend waren, ist es wichtig, dass ich meine eigene Würde und meine eigene Performance im Griff habe. Ich möchte nicht Menschen angreifen, selbst wenn sie irgendwas gesagt haben, was mich vielleicht in dem Moment verletzt, weil ich es gelernt habe. Ich habe es gelernt. Es gibt manchmal Momente, wo ich sagen würde, halt einfach deine Fresse. Aber das kann ich in dem Moment auch nicht, weil ich natürlich ja auch, ich bin ein nicht weißer, südländisch aussehender Mann. Ich weiß, wenn ich eine bestimmte performative, bedrohende Haltung einnehme, dass die Sympathie mir sofort entzogen wird, weil ich einfach hyper-visible bin und aus dem Grund heraus die Leute mich anders bewerten. Ne? Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich dann am Ende des Tages da wirklich mit einem guten Gefühl rausgehe. Aber es ist doch schon manchmal sehr schmerzhaft, ja.
Also ich bewundere das und das meine ich wirklich genauso, bewundere das sehr, dass du auch das zum Beispiel mit der Empathie gerade gesagt hast, dass du daran glauben kannst, dass das so ist, weil ich bin nicht so betroffen wie du. Also klar, Sexismus kenne ich, aber ich verzweifle da doch manchmal dran. Und was mich wirklich auch in deinem Buch total beeindruckt hat und auch generell, wenn man dich so erlebt, du bist sehr häufig angegriffen worden, auch in der Schule von anderen Kindern, wirklich auch
bis heute noch. Also bis heute noch. Also das ist, genau. Ich werde wirklich, bis heute werde ich angegriffen von Menschen. Das ist so.
Und du hast einen Fall in deinem Buch geschildert, wo Kinder dich misshandelt haben und dann hat eine Lehrerin interveniert und später kamen sie und haben um Entschuldigung gebeten. Und du hast das angenommen und du schreibst, loslassen, kein Drama, kein Trauma draus machen. Genau. Das sei deine kindliche Superpower gewesen. Ja. Ist das der Grund, warum du eben immer noch mit so einer positiven Einstellung daran gehen kannst? Weil ganz ehrlich, nach dem allem, was ich da gelesen habe und was du ja auch sagst, was du heute noch erlebst, du hättest auch irgendwie ein zynisches Arschloch werden können.
Ja, ich hätte ein zynisches, böses Arschloch werden können. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass zynisch und böse und das, was man erlebt hat, dann wieder als Mensch zu reproduzieren, kostet, glaube ich, viel mehr Kraft und es macht hässlich. Und das ist nicht gesund. Also guck dir doch mal die ganzen Rassisten an und so und die ganzen von der AfD und alle.
Ja, glücklich sehen die
so,
nicht
die
aus.
Die sehen, ich weiß nicht, irgendwann mal so ein richtig cooler SPD-Abgeordneter, ich habe seinen Namen verstanden, ich zitiere so ein Zitat, der sagte irgendwie zu der Gruppe, die rechts außen gesessen hat, Hass macht hässlich, gucken Sie in den Spiegel, irgend sowas. Und das fand ich total lustig, irgendwie, weil es irgendwie auch so, es zeigt halt einfach auch, ne, wenn du mit Böshaftigkeit, mit Schlimmem und mit Hass durch die Welt gehst, wird es aus dir nicht einen feinen Menschen machen, also weder innerlich noch äußerlich. Vielleicht war es das irgendwie, aber nein, ich glaube einfach, ich hatte eine Aufgabe, weil ich als Jefu Vater auch geworden bin, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich zusammenreißen, ich kann nicht dafür sorgen, dass ich jetzt kaputt gehe, obwohl ich zwei Kinder habe, die gleiche Scheiße erleben werden. Deshalb war es für mich wichtig, einfach auch wirklich zu sagen, okay, es ist ein Anteil meiner Identität in diesem Land, im Unterbewusstsein habe ich das schon immer verstanden. Verhalten im Unterbewusstsein und auch im Bewusstsein wusste ich, ey, ich bin nicht das Problem. Also das wusste ich schon sehr, sehr früh. Und darauf aufgebaut natürlich auch dann auch mit den schönen Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe. Ich habe ja nicht nur schlimme Erfahrungen gemacht, ich habe tolle weiße Freunde, die ich über alles liebe. Meine Ziehmutter Heike Langberg, das ist diese Frau, die ist jetzt 64, die hat mich mit so viel Liebe und mit so viel Zuneigung, mit so viel Kraft gefüllt. Mein Mann ist auch ein weißer Mann. Meine Freundin Sarah, eine lesbische Frau, weiße lesbische Frau, das sind ganz wichtige Menschen in meinem Leben, die absolut nachvollziehen können, wie es mir geht und auch über ihr Privileg des Weißseins auch Bescheid wissen und sich auch wissen und auch wissen, wie sie in den richtigen Momenten einfach auch sich zurücknehmen müssen oder wo sie mich auch beschützen. Das heißt also, ich habe nicht nur Mist erlebt, ich habe viel Mist erlebt, aber ich habe auch ganz, 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 ganz viel Liebe und Zuneigung und Support erlebt und gerade auch von weißen Menschen, gerade auch in der queeren Community, ganz am Anfang hier in Köln. Also da war schon, das war schon ein wichtiger Space für mich. Also dieses ganze Scharfenstraße, Neumarkt, Heumarkt, Triangle, Pink Triangle, wie das alles hieß, Bermuda-Dreieck, so hieß es. Das war der Space, wo ich sein konnte. Und das hat mir dann doch schon gezeigt, dass das Leben auch anders laufen kann.
Mhm. Du sagst ja auch, dass sozusagen auch ein Fundament war so diese Liebe und auch eben dieser Familienverbund, also alles, was du da als Kind erlebt hast. Und das glaube ich auch. Auf der anderen Seite beschreibst du eben auch da gewaltvolle Erfahrungen, auch in deiner Familie. Die Tatsache, dass du mit 14 heiraten musstest. Also deine Eltern haben dich nicht davor bewahrt, als Kind zu heiraten. Wie gehst du denn mit dieser ja wahrscheinlich doch ausgeprägten Ambivalenz der Gefühle um, weißt du? Also auf der einen Seite...
Zu meinen Eltern oder
ja,
zu mir selber jetzt?
Ich meine jetzt zu deiner Familie, die auf der einen Seite so wichtig ist und auf der anderen Seite doch aber ja auch diese Dinge zugelassen hat oder die ja auch aktiv teilweise angetan hat.
Ja. Ich habe ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu meinen Eltern. Also gerade zu meinem Vater, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich schreibe es auch in dem Buch. Ich habe verstanden, warum das passiert ist. Und ohne, dass die jetzt wirklich zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, ich weiß, warum das passiert ist. Es hat historische, strukturelle und Verfolgungsgründe, warum meine Familie diesen Schritt gemacht hat. Und das kann man im Buch sehr, sehr gut nachlesen. Da ist die Geschichte auch sehr breit und sehr klar aufgeschrieben, warum das passiert ist. Das kann ich jetzt hier in dem Podcast nicht zu sehr ausweiten, sonst bin ich bis morgen früh noch dran. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich das auch, und das ist auch der Schmerz, so, ich glaube, das ist auch manchmal auch so mein Antrieb auch so, das glaube ich kennen aber viele Männer so, gerade wenn es um die Beziehung vom Vater geht, ist, dass ich irgendwie so diese Absolution und diese komplette Anerkennung und Liebe, so wie ich bin, gerade als schwuler Rom und dem Erfolg, den ich vor allen Dingen auch habe, von meinem Vater anerkannt werde und geliebt werde und dass ich es vor allen Dingen gesagt bekomme. Und vor allen Dingen, dass er auch so mit mir in der Interaktion auch ist. Das kann aber mein Vater nicht. Das kann er nicht. Und das können viele Väter nicht. Gerade die Männer, die heute in meinem Alter sind, so zwischen 40, 45, 50, wenn sie ihre Väter heute sehen. Ich glaube, ganz viele können das gerade nachvollziehen. Dieses gestörte Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Konkurrenzkampf ist. Manchmal ist es auch so. Aber es ist halt so, dass mein Vater meine Welt nie wirklich versteht hat, die sie ihm Angst gemacht hat, weil er einfach auch wahrscheinlich auch der Sorge heraus, dass durch diese Mehrfachdiskriminierung ich vielleicht am Ende irgendwie tot am Straßengraben liegen könnte. Aber er hat sich einfach auch nicht weiterentwickelt, weil er nie die Räume verlassen konnte auch, muss man leider sagen, in denen er groß geworden ist. Und das ist der Unterschied halt einfach zu mir. Ich war halt eben in so vielen Gruppen, Räumen, Menschen, unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Genders, unterschiedlicher Race, die ich alle irgendwie nicht so kennengelernt habe, wie die Menschen gesagt haben, dass sie sind. So, sondern ich habe was ganz anderes kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind so wie ich, in Anführungszeichen. So vom Feeling her, vom Standing, von der, wie sie die Welt sehen, was ihnen wichtig vor allen Dingen ist und so. Und ich glaube, das ist das, was mir dann auch geholfen hat, nicht so zu werden, vielleicht wie mein Vater oder vielleicht wie diejenigen, die mich so gerne gehabt hätten. Das war irgendwie ein ganz kluger Schachzug, glaube ich, dass ich irgendwie ganz viele Gruppen von Menschen kennenlernen durfte. Und das Verhältnis zu meinen Eltern ist wirklich auf einem Satz runtergebrochen: gestört. Aber liebevoll.
Liebevoll gestört. Das ist doch eigentlich irgendwie eine ganz schöne Beschreibung. Wenn man jetzt so aufgewachsen ist wie du in dieser Familie, Homosexualität war kein Thema, über das gesprochen wurde, als du eben diese Röcke und Kleider, die deine Oma da auch teilweise für dich genäht hat, tragen wolltest, gab es Ärger und irgendwann durftest du das nicht mehr. Und dann kam ja noch diese Hochzeit als eigentlich Kind hinzu, muss man ja auch noch sagen. So, aber wann hast du überhaupt irgendwann mal eine Chance gehabt, dich wirklich damit auseinanderzusetzen? Und du beschreibst es im Buch, es war ein sehr langer Prozess zu sagen, ich bin wirklich schwul, aber wie ist das für dich vonstatten gegangen? Du bist ja mit Anfang 20, hast du es ja dann auch wirklich ausgesprochen und bist den Schritt gegangen und hast dich getrennt von deiner Frau. Aber es ist ein wahnsinnig junges Alter, sich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen.
Ja, wirklich, das war echt viel, gerade wenn du es jetzt gerade so sagst. ich war immer irgendwie ein schwules Kind. Mhm. So habe ich das Gefühl gefühlt. So, ich war immer irgendwie so, hatte immer mehr Interesse an Männern als Frauen. Das war immer der Fall bei mir. Das war von Kindheit an schon so, bis ins Teenageralter. Als ich dann 18 war und das erste Mal dann quasi so bewusst einen Mann geküsst habe, habe ich verstanden, dass das nicht irgendwie nun eine Rumspinnerei ist, sondern dass mein Körper das will. Und das hat mich erstmal komplett blockiert. Also es hat mich wirklich auch in so einem Schockzustand gebracht. Das war auch, glaube ich, das erste Trauma. Ich glaube, das ist für ganz viele queere Menschen das eigene Selbstouting vor sich selbst, also wirklich auf der kognitiven Ebene zu verstehen. Scheiße, du bist schwul, gay, trans oder was auch immer. Da war ich 18. Ich hab's weggesteckt, Anna. Ich hab's weggepackt. Wirklich, ich hab's, und das tun sehr, sehr viele queere Menschen, die nicht queer sein können, weil sie in heteronormativen Strukturen festgefangen sind, gerade schwule Männer. Die packen es weg. Die packen es einfach weg. Sie versuchen es irgendwo in einer dunklen Ecke zu schaffen, damit sie funktionieren. Damit die Kinder einen Papa haben, dass die Frau einen Mann hat, dass die Eltern und die Schwiegereltern gucken und sagen, oh cool, der Hans und die Monika sind super, die haben alles, bei denen ist alles toll. So, das ist auch dieses Bild, was auch von uns erwartet wird in dieser Gesellschaft, weil alles auf heteronormative Liebe ausgeprägt ist, auf heterosexuelle Normative, weil das die Unikoliebe ist, so in allem, was wir kennen. Und daran krepieren sehr viele. Ich meine das wirklich so, krepieren. Und wenn ich sage krepieren, dann meine ich psychisch auch. Viele werden aggressiv. Viele werden auch selber zum Homo-Hasser. Es entsteht dann eine sogenannte Homophobie. Das ist dann wirklich die Homophobie vor sich selbst. Und alles das, was nicht männlich und nicht patriarchal wird, wehrt man dann ab. Also in meinem Leben war das so. Und da habe ich halt verstanden, das kann nicht sein. Ich merke, dass das irgendwie, das geht nicht. Du bist ein schwuler Mann, du kannst nicht die patriarchalen, heteronormativen Strukturen für dich leben, weil wenn du das machst, wirst du nicht glücklich werden, weil die Norm will dich ja gar nicht. Also du gehörst ja nicht zur Norm. Also musst du dich in deiner kleinen Mehrheit so aufstellen, dass du ein glückliches, freies, selbstbestimmtes Leben hast. Und dieses Selbstbestimmte, das ist so das, was uns auch oft in dieser Gesellschaft fehlt. Ich habe wirklich das Gefühl, und ich meine das jetzt nicht irgendwie hier jetzt populistisch oder sonst was, darum geht es nicht. Ich glaube, dass wir einfach von Familie, von Gesellschaft, von Strukturen oft fremdbestimmt werden, weil sie uns vorgeben, was wir zu tun, zu machen haben. Es gibt Ausnahmefälle, wo das sein muss, wie jetzt in der Pandemie, wo ich auch nicht sehr viel d'accord war mit vielen Dingen, aber sie mussten halt sein, damit Menschen einfach nicht sterben, auf gut Deutsch gesagt. Aber wir merken es auch doch heute, dass doch ganz viele Normen und Strukturen, so wie wir gesetzt haben, die sehr alt sind, und das ist leider das Problem auch, die sind wirklich so obsolet teilweise, dass wir immer noch damit verkehren, und das macht, wir sind eigentlich so in der modernen Zeit, wenn ich mir das echt überlege, und wenn ich dann so Menschen sehe, wie irgendwelche Leute, die dann in der Talkshow sitzen und sagen, es gibt nur Mann und Frau und die Heteronormativität ist das, was uns irgendwie nach vorne bringt, und Familie und queere Familien, das ist nicht, aber ich mir denke, Leute, bitte. Wir haben vor 30 Jahren dieses Thema auf dem Tisch gehabt. In den 90er Jahren hatten wir so einen Rechtsruck hier in diesem Land, ja, wo wirklich kleine Mehrheiten so gelitten haben, wo homosexuelle Menschen, Transmenschen überhaupt nicht irgendwie, wirklich in dunklen Räumen, ich sag's, weil ich diese Zeit kenne, in dunklen Räumen sich verstecken mussten und wir wirklich auf dem Christopher Street Day, der damals noch nicht so verkommerzialisiert war, wirklich für etwas standen. Und das braucht es einfach auch heute auch immer wieder in dieser Gesellschaft. Das ist das, was ich verstehe. Es braucht immer die Gegenstimme. Und die Gegenstimme muss immer lauter sein als diese mickrigen 20% im Bundestag.
Wie, du hast es gerade angesprochen, den Rechtsruck, auch die Anschläge in den 90ern. Du bist ja übrigens selber auch Opfer gewesen. Also du weißt wirklich, was das heißt.
Ich weiß, was das heißt, ja.
Wenn jemand nach deinem Leben trachtet und was das mit dir macht. Du hast es gerade angesprochen, was macht das mit dir, wenn man jetzt eben sieht, die AfD in wirklich einigen Bundesländern wäre jetzt gerade in Umfragen die stärkste Kraft. Wir sehen teilweise, dass Dinge wieder sagbar sind, die es nicht sein sollten und natürlich eigentlich auch nicht sagbar sind, aber die Grenzen verschieben sich ja gerade irgendwie wieder. Oh. Macht dir das Angst?
Ja, also erstmal vorab, wir sind die Mehrheit. Punkt. Nicht diese Partei. Mhm. Deutschland ist nicht die AfD. Ganz, ganz wichtig. Diese Gruppe von Menschen oder dieser Teil dieser Menschen, die will ich überhaupt gar nicht analysieren, weil ich meine Energie gar nicht dafür herausbringen möchte, sondern ich möchte eigentlich eher was anderes sagen. Ich möchte, dass wir, die meinen, die Mehrheit sind, einen gewissen gesunden Aktionismus in dieser heutigen Zeit mitbringen. Aktionismus bedeutet, kann bedeuten, auch auf die Straße zu gehen und an einer Demo teilzunehmen. Aktionismus kann aber auch bedeuten, die richtigen Bücher zu lesen und sich mit den richtigen Themen auseinanderzusetzen, die Partizipation, Inklusion und antirassistisches Denken und Verhalten betrifft. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil dieses antirassistisches Denken und Lesen und sich drum kümmern bedeutet nicht nur, dass es mir gut geht als betroffene Person, sondern gerade auch den Personen, die davon vielleicht nicht betroffen sind, weil sie müssen eins verstehen, im Worst-Case-Fall sind auch die dran, sage ich jetzt wirklich so, die Allies sind, die eben nicht sagen, nee, wir wollen nicht so sein wie ihr. Und das ist so das, was wir uns immer wieder vorstellen. Das heißt also, auch weiße Menschen geht Rassismus was an. Insbesondere weiße Menschen. Weil es natürlich auch, das auch so ein bisschen aus der Gruppe auch rauskommt, wo es auch projiziert wird. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder daran uns anarbeiten und unsere alten Strukturen überprüfen und sagen, so nicht, wir sind die Mehrheit und wir werden dafür sorgen, dass dieses Land demokratisch, pluralistisch, ich kann dieses Wort nicht aussprechen.
Pluralistisch.
Dankeschön, Anne. dass wir demokratisch, liebevoll vor allen Dingen und sicher und solidarisch miteinander umgehen. Und dafür glaube ich, ich glaube das. Ich bin hier geboren in diesem Land und ich habe das erfahren. Und wir werden nicht zulassen, dass irgendwie diese Menschen, die da irgendwas anderes wollen, dass die Mehrheit in diesem Land werden. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Mehrheit, die da ist und eben nicht diesen Aktionismus hat, nicht schweigen darf. Sie darf das nicht dulden. Sie darf das nicht billigen. Und wir müssen uns angucken, auch gerade jetzt, welche Parteien auch auf diesem Strom wirklich mitschwimmen. Und versuchen dadurch irgendwie, keine Ahnung, an Macht zu gewinnen. Wir haben mittlerweile so Koalitionen, kleine Koalitionen in bestimmten Ländern in Ostdeutschland, die wir vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr niemals hätten geglaubt oder vor einem Jahr. Und gerade Parteien, die sich zu Volkspartei gekürt haben, die ich jetzt auch gar nicht erwähnen will namentlich, haben gesagt, mit diesen Parteien werden wir niemals Politik machen. Und jetzt stimmt man irgendwie in bestimmten kleinen Bereichen gemeinsam für irgendwelche Sachen ab. Und da finde ich das schon ein bisschen sehr, sehr bedenklich. Also nicht ein bisschen, ich finde es sehr bedenklich. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten. Aber Deutschland ist nicht das. Deutschland ist nicht diese Partei. Never ever.
Du hast recht. Was hast du für ein Verhältnis zum Deutschsein? Also du sagst ja, du bist in Deutschland geboren, du bist in Deutschland aufgewachsen, du lebst in Deutschland. Und trotzdem wird es Leute geben, die dir dein Deutschsein aberkennen. Und du weißt um die Geschichte und du weißt um die Verfolgung, die es in Deutschland gab. Also wie, ist das eine schwierige Frage?
Oder? Nö, ich finde, es ist eine sehr schöne Frage, weil ich liebe es, deutsch zu sein, weil mein Deutschsein, was sehr individuell ist und was sehr, sehr Persönliches ist, das ist für mich nicht mit Hautfarbe verbunden, für andere Menschen ja, aber für mich nicht. Für mich ist Deutschsein die deutsche Küche. Mmh, lecker. Hier, Jägerschnitzel mit Pommes und Schwupsel und die Sprache. Ich liebe es, Deutsch zu reden. Das ist für mich einer der, für mich persönlich ist es einer der reichsten Sprachen, die ich kenne. Und ich kann einige Sprachen. Ich liebe Schlager.
Du liebst Schlager?
Ja.
Das kann man ruhig zugeben. Es gibt Schlimmeres.
Ja. ich liebe wirklich Schlager.
Mhm.
Ich gehe aber nicht auf Konzerten. Ich hör's
Weil
mir
du da
gerne
nicht
an.
Gesehen werden.
Ja, auch schrecklich. Nee, ich bin mit der Musik groß geworden. Ich bin wirklich, meine Familie ich hat deutschen Schlager nicht. Gehört. Das
ja.
ist wirklich so. Ja, so gerade Marianne Rosenberg, mhm. so, die ja selber eine Sintiza ist. Oder Drafi Deutscher, der ein Sinto ist. Oder hier, wie hieß die nochmal? Dunja Reiter und so weiter.
Mhm.
Das sind so meine Helden der Jugend sozusagen. Und die höre ich heute noch gerne. Deutsch ist aber auch für mich eine gewisse Form von Verbindlichkeit.
Mhm.
Ich mag, dass wir, dass das, also dieses Attribut, dass wir pünktlich, korrekt, wissenschaftlich, theoretisch sind, das mag ich, das ist gut. Aber es ist noch viel Luft nach oben, gerade so was Emotionalität und Zwischensein betrifft. Und deshalb, ich habe das so gemacht, ich habe aus der Roma-Kultur und aus der deutschen Kultur beides genommen und habe daraus den Gianni gemacht. Also das Beste quasi. Immer das Beste aus beiden nehmen und dann sein eigenes Ding machen.
Das ist ein guter Ansatz, finde ich.
Ja.
Ich fand es interessant, dass du Marianne Rosenberg angesprochen hast oder auch Drafi Deutscher, weil das so gute Beispiele sind. Ich wusste das ganz lange gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen Leuten. Und ich habe auch bei Marianne Rosenberg mal, ich glaube, es war in einem Interview, oder ich habe es über sie gelesen, weiß ich nicht mehr, dass sie ihm gesagt hat, stand völlig außer Frage.
Völlig außer Frage. Das war das Interview mit ihrer Schwester Petra Roth, habe ich auch gesehen.
Ja.
Das war völlig aus der Frage, dass sie sagt, sie ist eine Sintiza. Völlig, die ist ja mit 14 ins Geschäft reingefallen. Ich weiß gar nicht, ob das, wie hieß der nochmal, der immer so schnell geredet hat? Dieter Thomas Heck, glaube ich.
Dieter Thomas Heck, ja.
Er oder Ilja Richter, ich weiß es nicht. Ich glaube, Dieter Thomas Heck hat sie irgendwie in der Hitparade, da war sie irgendwie 14, 15, interviewt und dann hat er sie gefragt, warum hast du so schwarze Haare und so braune Augen? Und dann hat sie irgendeinen Quatsch erzählt, aber sie durfte nicht sagen, dass sie eine Sintiza ist. Und das hat sie dann in diesem Interview dann später dann auch so gesagt, weil sie gesagt hat, wenn sie es gesagt hätte, wäre ihre Karriere nicht so gelaufen. Bin ich auch hundertprozentig überzeugt.
Ist das eigentlich für dich, also du bist Aktivist, das heißt, du setzt dich ja auch mit diesen Themen logischerweise ständig auseinander.
Ja.
Das heißt aber natürlich auch, du wirst ständig, ich meine jetzt hier auch, ich konfrontiere dich auch mit leidvollen Erfahrungen. Du hättest ja auch sagen können, das ist zwar ein Teil meiner Persönlichkeit, aber ich will da nicht permanent drüber reden oder mich damit auseinandersetzen.
Ja. Ja.
Also wie gehst du damit um, dass du dadurch auch immer wieder mit diesem Schmerz so konfrontiert wirst?
Tatsächlich habe ich diese Frage in der letzten Zeit, ist mir die aufgegangen, Dani, kannst du überhaupt noch diese Interviews so machen und immer wieder über deine Leiterfahrungen sprechen? Und ich glaube, ich bin noch nicht an diesem Punkt, wo wir im Kollektiven Bescheid wissen, auch über die Geschichte von Sinti und Roma in Deutschland. Und das ist ein Bildungsstrukturproblem. Das heißt, wir brauchen viel mehr Informationen in den Schulen und in den Universitäten. Ich kann mir den Luxus noch nicht erlauben, nicht mehr darüber zu reden. Ich muss darüber reden.
Hm.
Ich muss noch darüber reden, weil ich glaube, so wie ich diese Geschichte erzähle, können die Leute mitarbeiten. Die Leute, glaube ich, die meisten Menschen, die mir zuhören, denken sich, der greift uns nicht an. Der ist irgendwie cool. So, das ist auch das Feedback, was ich bekomme. Ich will das auch sein. Ich will auch cool und nicht angreifbar sein, also angreifen Menschen. Im Gegenteil, ich will Impulse setzen und was die Menschen am Ende daraus machen, das ist ihr eigener Weg. Und ich kann nur bitte bitten, geht auf diesen eigenen Weg der Politisierung, weil der macht auch Spaß. Der macht auch Spaß. Ne? Der wird auch in vielen Dingen schwierig, aber er macht unheimlich viel Spaß. Und es macht Spaß einfach auch irgendwie, gute Dinge im Leben zu machen, wirklich. Und das ist dann immer so die Aufgabe, die ich immer so mitsehe. Und ich glaube, durch meine Geschichte, dass ich sie so ehrlich erzähle, so unverblümt, können die Leute mitarbeiten. Und ja, klar bin ich politisch, ich bin Aktivist, aber ich bin auch nicht so einer, der jetzt irgendwie den Leuten irgendwie, nur weil sie ein falsches Wort oder einen falschen Satz ausgesprochen haben, jetzt die Rübe abbeißt. Das ist ja ganz, ich habe einmal so eine ganz tolle Situation gehabt mit einer etwas älteren Dame. Da war ich in Trier und sie sagte zu mir nach der Lesung, Herr Jovanovic, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir, dass Sie das so erklären, ohne irgendwie einem das ein schlechtes Gewissen zu geben. Dann habe ich gesagt, ja, aber was war jetzt das Gefühl, was Sie jetzt dazu gebracht hat, dass Sie kein schlechtes Gewissen haben? Naja, schauen Sie, ich bin ein sehr unsicherer Mensch und ich weiß auch nicht viel. Und wenn ich etwas frage, dann ist da nicht eine Verurteilung dahinter. Dann habe ich gesagt, ah, okay, habe ich mir gedacht. Stimmt, sie hat recht. Ich glaube, bei ganz vielen Leuten ist es so, dass es eigentlich ist, ich will dir nicht wehtun. Ich will dich nicht verletzen. Deshalb stelle ich jetzt diese Frage, die vielleicht auch doof ist, die vielleicht reproduzierend sein kann. Aber wir müssen in der heutigen Lage, gerade im Alltag, auch da müssen wir, es ist leider ein Muss, also bei mir zumindest, in der Lage sein, auch schwierige Gespräche führen zu können, ohne gleich abzuhauen oder gleich nicht in Streit zu verfallen. Weil irgendwo müssen wir einen Konsens finden, wo wir sagen, okay, ja, ich habe auch früher das Z-Wort gedroppt, so, weil ich es nicht besser wusste. Ganz einfach. Und da ist aber, wie gesagt, das ist ein strukturelles Problem. Das ist, glaube ich, nicht, weil die Leute haben es einfach so gelernt. Das ist das Problem. Die Leute haben das gelernt. Und das, was man gelernt hat, kann man ja auch Gott sei Dank wieder verlernen und neues Wissen draufhauen. Und darauf hoffe ich einfach bei ganz vielen.
Ja, mich irritiert einfach oft so diese, also es ist genau wie du sagst, ich habe das früher auch gesagt und ich habe mich auch Karneval so verkleidet, weil ich das irgendwie, ich hatte so eine Vorstellung von, ne, also lange Röcke und lange Haare und dann irgendwie noch ein Pferd und ein Bauwagen im Wald und das war eigentlich genau das, was ich wollte. Also es war so eine totale Bewunderung und niemals hätte ich verstanden, dass das natürlich nicht geht. Aber was mich so irritiert, also ich kann ja heute sagen, das war so, ich habe das falsch eingeschätzt, ich wusste es nicht, aber ich lerne halt was draus und sage jetzt nicht sofort immer, als jetzt haben wir aber immer schon so gemacht, jetzt machen wir es halt weiter. Das irritiert mich in dieser Debatte so.
Das ist aber die Bequemlichkeit jeder Einzelnen. Also naja. Das muss man auch sagen. Es ist ja auch so, sich damit so auseinanderzusetzen, bedeutet ja auch irgendwie bewegt zu werden. So, man muss sich bewegen und das wollen aber viele Menschen nicht, weil sie halt einfach nicht die Umstände haben, was machen zu müssen. Sie haben nicht die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch eine große, breite Norm, in Anführungszeichen Norm, die ja auch das befürwortet. Also wenn ich eine Echokammer habe, die mir sagt, hey, ist doch kein Problem, das Z-Wort zu droppen oder hey, ist kein Problem, über jüdische Menschen oder sonst irgendwie abzulästern und irgendwie, keine Ahnung, antisemitistische Scheiße irgendwie zu reproduzieren, dann wirst du irgendwo im Glauben sagen, ja, ist doch okay, hier kann ich das machen. Und wenn ich das draußen mal mache, dann ist das auch so, aber da ist es angenommen. Und das gibt ja einem schon ganz viel, ne, wenn man diese Räume hat, wo das halt eben akzeptiert wird. Das ist ein großes Problem. Aber das, was du ja gemacht hast, das heißt, du hast dich ja damit auseinandergesetzt. Das heißt, du hast dir Wissen eingeholt und hast verstanden, ey, das, was ich da gemacht habe, das war krasse Reproduktion. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch diese Dinge auch in dieser Zeit lassen. Jetzt mit dem, was wir mehr wissen, sollten wir uns doch die Frage doch stellen, wenn wir Gruppen damit verletzen, die Genozide durchlebt haben, die bis heute eine Segradierung in allen sämtlichen Teilhabenräume wie Arbeit, hier Gesundheitswesen, Kunst und Kultur, Bildung, Wohnungsmarkt und so weiter, dass die da einfach keinen Zugang haben und bis heute eigentlich unter Existenzängsten in Deutschland vor allen Dingen auch noch leben, können wir das nicht machen. Können wir keine Witze darüber machen? Können wir uns nicht so anziehen wie die und sie imitieren? Wenn jetzt es aber so wäre, dass Sinti und Roma auf der Partizipationsebene genauso angesetzt wären wie weiße Menschen hier in Deutschland, so who cares? Who cares, wenn du dich da als Romney verkleidest? Ja, verkleid dich doch als Romney, so mir egal. So, solange ich irgendwie, keine Ahnung, ich mich auch als Bayer verkleiden kann und wir am Ende des Tages auch als verkleideter Bayer und als verkleidete Romney irgendwie, keine Ahnung, in einem Wirtschaftsunternehmen zusammensitzen und jetzt entscheiden, welche Leute wir einstellen. Hm. Wenn wir das zusammen hinbekommen in diesem Land, dann verkleidet euch als Roma. Hab ich überhaupt gekämpft.
Dann packe ich die Verkleidung wieder aus.
Aber es ist leider nicht so, Anne. Das ist das Problem. Ne? Und das müssen wir halt einfach in dem Moment anerkennen.
Aber wenn du dann, also mich hat es schon fassungslos gemacht und wie war es dann erst für dich, wenn du jetzt eben die letzte Instanz, das war vor 2 Jahren, das war eine Talkshow, da saßen nur Weiße, die darüber gesprochen haben, ob man denn jetzt noch Z-Schnitzel sagen darf oder nicht und alle der Meinung waren, das ist überhaupt kein Problem. Oder ich weiß auch noch, als Knorr diese Soße umbenannt hat in irgendwie Paprikasoße, ich glaube ungarischer Art oder so, was da bei Twitter los war. Hast du da nicht manchmal so den Impuls, dass du denkst, pff, es ist ja, eigentlich, ich ja. komm, ich lass es?
Nee, das nicht. Ich denke einfach, wie doof sind die? Ganz ehrlich, ich denke, ihr seid einfach doof. Also, da reden ja, also ich meine, ich mache mir, ja, diese Kommentare kann man lesen, ich lese das aber auch nicht mehr. Aber die Debatte, aber auch insgesamt so breit gefächert oder medial, wenn große Sendungen, große Fernsehsender so ein Eklat machen, wie bei der letzten Instanz, das ist tragisch. Mhm. Aber das zeigt ja auch einfach auch, wie die Menschen auch in ihren vermeintlich sicheren Räumen ja auch über solche Themen diskutieren. Das war eigentlich ein ziemlich guter Beweis dafür, wie krass Rassismus gegenüber Sinti und Roma gebilligt wird und auch angenommen wird. Und man sieht einfach auch da, also gerade diese Sendung, die du angesprochen hast, die waren einfach hohl. Alle. Angefangen von, ich werde jetzt alle ihre Namen nicht droppen, aber alle, die so war mit diesem Moderator, alle die waren schlicht und einfach dumm, weil die einfach Scheiße geredet haben. Alle. Und das Schlimme war, was mich eigentlich am meisten verletzt hat an dieser Sendung, und das ist, lieber Micky Beisenherz, wenn du das hören solltest, das geht an dich. Micky, ich mag dich unheimlich. Ich mochte dich unheimlich. Aber dass du da gesessen hast und diese Nummer da mitgezogen hast, als Micky Beisenherz, nein. Da hast du einfach Mist gebaut, Bruder. Und ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen und vielleicht nochmal im Persönlichen darüber reden. Weil das hat mich wirklich verletzt, dass Micky Beisenherz da gesessen, weil Micky Beisenherz ist für mich nochmal, der ist so alt wie ich. Ich sehe seine Sendungen, ich habe die Sendungen mit Oliver Polak gesehen und das ist ein kluger Mann. Und dass der sogar sich da hat mitreißen lassen, diese am Ende dann diese Abstimmung dann noch irgendwie dagegen zu machen, zeigt ja im Endeffekt, dass diese Gruppenzugehörigkeit ja doch schon da in dem Raum schon sehr stark war. Und so funktioniert es auch im Realen und in den Familien vor allen Dingen auch. Ne? Hm.
Weißt du, was ich gerade gedacht habe, dass vielleicht aber auch deine Auseinandersetzung mit all diesen Themen und auch mit so transgenerationalen Traumata und so, dass das ja vielleicht auch eine Rolle dabei gespielt hat, dass du heute noch ein Verhältnis zu deinen Eltern haben kannst, weil du Dinge besser verstehst. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, wo die herkommen.
Genau.
Ich weiß, was die für eine Scheiße gefressen haben und ich weiß, was die mitmachen bis heute. Und deshalb kann ich sagen, ich kann bestimmte Dinge einfach auch verzeihen. Ich muss die verzeihen, weil das ist der Weg zu Selbstliebe, zu mir selber. Gerade meinem Vater muss ich viele, viele Dinge verzeihen, die mir auch nicht nur jetzt, die er mir auch als Vater so angetan hat, ne, in der Vater-Sohn-Beziehung. Die muss ich ihm verzeihen, weil wenn ich in den Spiegel gucke und meine Hände mir anschaue, sehe ich meinen Vater. Ich kann mir den nicht aus dem Gesicht rausschneiden, das geht nicht. Also werde ich immer diesen Anteil in mir hassen und boykottieren und das macht mich krank. Ich werde irgendwann mal psychisch und körperlich krank. Und deshalb war es mir wichtig, ganz große Sachen ihm zu verzeihen, aber auch mir zu verzeihen. Aber ich habe nicht alles verziehen. Und vor allen Dingen nicht alles vergessen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig an die Zuhörer und die ZuhörerInnen, ihr müsst nicht alles verzeihen. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Wichtig ist, dass ihr immer wieder einen gesunden Umgang damit habt, was ihr gerade in der Situation braucht. Ne?
Wie war das für dich? Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Also du hast dich dann irgendwann entschieden, ich sage jetzt, ich bin schwul, ich sage es meiner Frau, ich verlasse die. Mhm. Das hieß aber eben auch, also du hast eigentlich erst überlegt, du machst es, du hältst es geheim, bis deine Kinder alt genug 18 sind. So. Dann hast du irgendwann gemerkt, das geht nicht, ich kann das nicht, daran gehe ich kaputt. Dann bist du gegangen, das hieß aber eben auch, du lässt deine Kinder zurück, also im Sinne von, du hast ja auch das Gefühl dann wahrscheinlich gehabt, sie im Stich zu lassen, nicht für sie da zu sein, im Falle deines Sohnes nicht verhindern zu können, dass der auch ganz jung geheiratet hat. Das ist ja eigentlich ein furchtbarer Konflikt. Du willst nur, in Anführungszeichen, so leben, wie du bist und selber glücklich werden und musst dafür aber, also musst damit dann leben, dass deine Kinder da natürlich auch
Opfer bringen.
Genau,
es geht um Opfer bringen.
Ja.
Es geht um Opfer bringen, ja. Ich glaube, ich habe den endgültigen Schritt damals auch getroffen, weil ich meinen jetzigen Ehemann Paul auch kennengelernt habe, der damals Anfang 40 war. Zettelter Trierer, bodenständiges Käsebrot. Und dieser Mann hat mir doch schon einen sehr sicheren Base gegeben, ein Nest, wo ich aufgefangen wurde. Und vor allen Dingen ist bis heute die Liebe meines Lebens. Das ist meine erste richtige Beziehung, würde ich mal. Meine erste freiwillige, richtige Beziehung, die ich physisch und psychisch voll ausleben darf. Und das ist, dieses Gefühl hatte ich ganz schnell bei ihm, weil er so verbindlich auch war. Das meinte ich auch so mit diesem Deutschsein, Verbindlichkeit. Und das ist mein Paul sehr. Und das hat mir einfach auch geholfen und auch immer wieder dieses Gianni, du schaffst das. Ich stehe dir bei. Du wirst deine Kinder nicht verlieren. Du wirst auch diese Familie nicht verlieren. Aber du musst heilen. Du musst auch aus dieser Familie raus, sonst wirst du krank. Und daraufhin habe ich dann diesen Schritt gewagt. Und das war der wichtigste Schritt meines Lebens. Der schwerste Schritt meines Lebens, weil es der völlige Bruch zur Familie, gerade zu meinen Eltern war und zu meiner Ex-Frau. Zu meinen Kindern habe ich versucht, immer noch Kontakt zu halten, was sehr schwierig war, weil es oft boykottiert worden ist von der Familie. Aber es war wichtig herauszufinden, wer eigentlich dieser Gianni ist. So, was kann der? Für was ist denn der jetzt da? Der ist jetzt hier, was machen wir jetzt mit dem? Und das war die Reise, die mich tatsächlich dann bis heute beim Stadtanzeiger Kölner Podcast gebracht hat. Ich hab erfahren, was ich kann. Ich habe mich so entfaltet. So, weißt du, wie so eine Zwiebel oder wie sagt man das, oder hier wie so eine Raupe, die da irgendwie, spiel jetzt mal hier mit schönen Bildern.
Ja, zum Schmetterling.
Genau. Und Humor hat mir sehr gut geholfen. Comedy, ich habe Stand-Up-Comedy gemacht, das hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann studiert, das hat mir auch sehr geholfen. Und ich habe mich aus diesen ganzen Müll, der irgendwie auf mich fremdbestimmt worden ist, dieser Hinkelstein voller Verantwortung, die mir eigentlich am Ende doch eigentlich auch nicht ganz gehört. Und diesen Normen, die mir aufgesetzt wurden, das habe ich gesprengt, diesen habe ich in die Luft gejagt, diesen Hinkelstein. Und am Schluss ist nur noch Staub übrig geblieben. Und dann habe ich gesehen, oh, guck mal, da ist ja nur was ganz Schönes da unten drunter. Da baust du jetzt mal drauf. Und so war es dann.
Sehr schön. Sag mal, ist das eigentlich... Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ist das für dich ein Problem oder thematisierst du das für dich, dass du natürlich jetzt mit deiner, das ist ja deine individuelle Geschichte.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass alle Sinti und Roma irgendwie leben wie du. Aber dass natürlich jetzt zum Beispiel dieses, durch dieses, du musstest sehr jung heiraten, du bist sehr jung Vater geworden. Ja. Das erfüllt natürlich Vorurteile.
Klischees. Genau. Klischees werden aber auch von Menschen gemacht. Und
genau.
Das ist ja mein Leben und mein Leben. Und das sage ich wirklich. Gianni Jovanovic hat genau dieses Leben erlebt. Aber meine Tochter zum Beispiel nicht. Meine Enkelkinder zum Beispiel nicht. Und ganz viele andere Sinti und Roma nicht. Die haben einen ganz, ganz, ganz anderen, sehr deutschen oder sehr europäischen oder wie man es auch nennen mag, Werdegang. Ich habe tatsächlich diese Klischees erlebt. Aber es ist meine Geschichte und nicht die Geschichte von Sinti und Roma. Weil ich nicht repräsentativ bin für über 16 Millionen Menschen oder wie viel das mittlerweile sind.
Ja, weil das ja eigentlich auch wieder absurd ist, dann zu denken, du würdest jetzt sagen, du kannst für alle sprechen. Also das
ein anderes Beispiel, Anne. Jetzt so man auch, wir haben ja jetzt gerade im Osten ja ganz, man sagt ja, ne, momentan Osten sehr schwierig, so mit der jetzigen politischen Lage und so. Du kannst doch jetzt nicht sagen, nur weil die im Osten jetzt oder diejenigen im Osten, die diese Partei wählen, die vergleichen mit denen, die es nicht tun. Das geht doch nicht. Du kannst ja nicht sagen, das ist repräsentativ für Deutschland. Und genauso ist es auch mit meiner Geschichte. Das ist nicht repräsentativ für Sinti und Roma, das ist repräsentativ für Gianni Jovanovic.
Hm. Ja, das stimmt. Wir könnten noch über 100 Jana, andere Dinge so schön reden. Mit dir. Ja, mir macht es auch wirklich sehr großen Spaß. Ich wollte aber mit dir auch noch mal ein bisschen über Köln sprechen.
Oh ja.
Und ehrlich gesagt, in deinem Buch. Also was mich wirklich berührt hat, war eine Passage, da ging es nämlich um Köln, ich wusste das nicht, da wart ihr in Köln und zwar in Ossendorf. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt du da genau warst, aber auf jeden Fall noch ein Kind.
Ja, ein Kind, ja.
Genau, und du beschreibst das eben, dass ihr da nicht gewollt wart, dass Menschen plötzlich anfingen, sich da irgendwelche Waffenscheine zu besorgen.
Voll, ja.
Und dass euch dann ein Ausweichort zur Verfügung gestellt wurde, was mich eigentlich wirklich am meisten geschockt hat, der früher mal
verseucht war.
Das und ein Lager für, wo ein Lager für ZwangsarbeiterInnen war während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Also die Kölner rühmen sich ja immer so ihrer Weltoffenheit.
Ja.
Ist auch nicht so weit her. Okay. Hat sich Ist das so ein Klischee oder hast du das
Gefühl? Ja, ich glaube, man schmückt sich halt gern damit, ne, wenn man Karneval irgendwie so hat. Was Karneval ist auch eine sehr patriarchale Führungsebene in dieser Stadt und so. Ich bin nicht so Fan von Karneval, nie gewesen, weil ich einfach auch da auch viel Scheiße erlebt habe. Ja, das ist so bei ganz vielen, aber ich glaube, ganz viele auch in Köln sagen, nee, von mir aus für Karneval für 5 Tage. Und das ist aber auch ein Problem und die anderen Tage sind wir halt scheiße. So. Es gibt aber auch andere, die genau umgekehrt sind, ne? Die sagen, wir sind immer cool und Karneval interessiert uns gar nicht und wir reden überhaupt gar nicht und denken gar nicht nach diesem Satz. Ich glaube mal, das ist ein selbstgewähltes Blümchen hinterm Ohr, sage ich mal. Kann man machen. Ich muss es nicht haben. Ich habe Köln nicht als tolerante Stadt erlebt. Ich habe auch die queere Community in bestimmten Epochen meiner Jugend oder meines Lebens nicht als weltoffen und als partizipativ erlebt. Im Gegenteil, da habe ich auch ganz viel Gewalt erlebt, körperliche Gewalt, auch Ausgrenzung und Rassismus. Und nee, ich kann das nicht sagen. Ich glaube, für eine bestimmte Konstruktion von Mensch kann Köln eine sehr offene, tolerante Stadt sein. Aber für viele andere Gruppen ist Köln auf jeden Fall auch eine Stadt, die sehr viele Struggles mitbringt.
Du beschäftigst dich ja sehr mit Intersektionalität. Ist ja für dich logischerweise auch ein Riesenthema. Ja. Wie ist das? Also das finde ich jetzt sozusagen, das ist ja nochmal wieder ein Schritt drüber. Also eben zum einen jetzt in deiner Roma-Familie oder in dem Umfeld, dass es eben Homophobie gibt und andersrum aber jetzt dann in dem vermeintlichen Safe Space, wie du eben auch gesagt hast, hier queere Szene.
Wo es Rassismus gegenüber Sinti und Roma gibt.
Richtig, ja. So.
Ja, das ist natürlich doppelt schmerzhaft, aber für mich ist es halt wichtig zu wissen, dass ich einfach auch vulnerabler bin in dem Moment und dass ich auch wirklich auswägen muss, gehe ich in diesen Raum oder gehe ich nicht hin. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben, beste Freundin von meinem Mann hat jetzt ihren 60. Geburtstag gefeiert in Trier und ich liebe sie, sie ist einer meiner engsten Freundinnen, aber ihr Umfeld ist halt weiß, hetero zum größten Teil und in Trier ist jetzt auch Trier halt und da bin ich zum Beispiel nicht hingegangen. Und mein Mann hat das verstanden. Der hat gesagt, ich weiß, warum du nicht hingehst. Und dann habe ich ihn gefragt, warum denn, Paul? Weil du dich nicht sicher fühlst, weil du die Sorge hast, dass dich irgendjemand wegen deinem Schwulsein oder wegen deinem Roma-Sein oder wegen alles irgendwie vielleicht mit irgendeinem Satz oder mit irgendeinem Wort oder auch weil du dich nicht repräsentativ fühlst in den Raum, weil du die einzige nicht weiße Person bist und du dadurch einfach sichtbarer bist sozusagen, was auch, das ist wie so ein Elefant, der im Raum steht, ne? Der rosa Elefant, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Paul, das ist genau der Grund. Kannst du damit leben, mein Herz? Dann hat er gesagt, ja, mein Gianni, ich kann das verstehen. Und das sind dann so die Maßnahmen, die ich dann schon wahrnehme, zu sagen, okay, gehe ich jetzt da rein, um das irgendwie jetzt mitzumachen oder auch nicht. Und wenn es mich dann trotzdem erwischt, wehre ich mich.
Aber kannst du damit leben?
Verbal. Nur verbal.
Das wollen wir nochmal kurz festhalten.
Genau, ja, ganz wichtig.
Aber kannst du damit leben, weil du verzichtest auf eine, also weil ich kann das total verstehen, warum du dich dagegen entschieden hast, aber für dich heißt es eben auch, du hast jetzt, sonst hättest du vielleicht eine schöne Party erleben können und jetzt hast du sie nicht erlebt mit deinem Mann zusammen.
Ja, das stimmt und das war auch tatsächlich auch so, wie du es auch beschreibst. Das sind dann halt einfach diese Momente, die dann halt einfach auch bittersweet sind, aber ich kann nicht alles haben und er kann auch nicht alles haben mit mir. Das ist auch wichtig für interracial relationships, also für Leute, die mit Menschen zusammen sind, die nicht weiß sind. Unsere Welt sieht halt einfach anders aus auf dieser weißen Plattform. Wir sind in bestimmten Dingen, und das, ich rede jetzt wirklich im Wir, einfach vulnerabler, weil einfach, wenn du queer und nicht weiß bist, bist du so, das ist Intersektion, Mehrfachdiskriminierung. Das ist so, wie wenn du in einer Kreuzung stehst und von allen 4 Seiten dich irgendetwas angreift und irgendwie ein Auto dich irgendwie überfahren wird. So fühlt sich das manchmal an. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man weiß, dass man als nicht betroffene Person, wie man vielleicht auch mit diesen Menschen dann vielleicht auch interaktiv umgeht, ob man ihnen wirklich sagt, ey, komm jetzt unbedingt mit jetzt zu Tante Gerdas 80. Und nee, muss nicht immer sein. Weil das dann auch nicht gut ist für immer, für manche. Ne?
Ja, und weil das natürlich auch nicht hilft. Also ich glaube, viele machen das auch vielleicht aus guter Absicht zu sagen.
Habe ich auch gemacht.
Ja.
Habe ich auch gemacht. Aber das kennen auch andere Leute. Also ich meine, dieses, ich will da eigentlich nicht hin, weil das nicht mein, also es kennen auch weiße Leute so.
Ja,
ne?
Klar. Die sagen, zu Tante Gerda wollen auch andere vielleicht
oder
nicht.
Oder auch eine Schlagerparty. So, da Falls ihr Ticket habt, könnt ihr gerne hier. Also
der Gianni, der würde sich da bereit erklären.
Schicken Sie bitte an Frau Anne.
Sehr gut. Wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt Köln in 30 Sekunden.
Oh, also ja.
Es müssen keine 30 Sekunden sein, aber es soll eben heißen, dass du relativ kurz antwortest. Das sind ja 6 Fragen. Hast du Lust?
Warte, ich nehme noch einen Schluck Wasser.
Ja, zur Vorbereitung. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wir bringen es jetzt nochmal auf den Punkt.
So, los geht's.
Köln in 30 Sekunden.
Wofür muss man Köln mögen?
Hier, Hohenzollernbrücke. Die ist toll. Da habe ich ein Schloss dran gehangen.
Super. Ja, nee, sehr schön. Ich merke schon, Köln kommt hier super weg. Pass auf, wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie städtebaulich als erstes ändern?
Ich würde den Sozialwohnungsnotstand versuchen aufzulösen und würde tatsächlich Geld in Wohnungen und in Kitas investieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig, wirklich. Also gerade Sozialwohnungen, bezahlbarer Wohnraum in dieser Stadt für alle Menschen. Das würde mir wichtig. Ich würde unheimlich gerne mehr in die Kinderförderung stecken, also gerade auch Kindertagesstätten, aber auch so Konzepte, wo Eltern, Mütter vor allen Dingen und Kinder irgendwie mehr oder weniger in einem Haus sind und trotzdem arbeiten können. Es gibt ja so Working Family Space, sowas würde ich gerne gründen. Ich würde mehr Mülleimer in Köln aufstellen. Ich würde, was würde ich noch in Köln machen? Ich frage mich, wann die Oper fertig wird.
Ja, da bist du nicht der Einzige, das kann man sagen.
Ja, Faktencheck könnt ihr machen. Ich weiß nicht, aber ich glaube über 800 Millionen mittlerweile.
Ja, ja, weit. Genau. Und weit, also angeblich nächstes Jahr.
Genau, das würde ich vielleicht noch in Köln ändern. Ich würde viel mehr Bäume pflanzen und ich würde den Dirk-Bach-Platz auf jeden Fall zulassen.
Sehr gut. Ich glaube, dann kann ich die nächste Frage eigentlich schon, wo siehst du in Köln sonst noch sehr viel Luft nach oben? Du hast schon so viele Sachen gerade gesagt oder fällt dir noch was ein?
Ja, ich glaube, dass wir halt einfach noch viel mehr interkulturelle Festivals machen müssen mit den Menschen, mit den NGOs. Bitte Köln, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Bitte, 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 macht doch mal so ein richtig schönes, großes, großes interkulturelles Festival. Mich gerne als Kurator anfragen, bin ich gerne dabei. Ich kann euch dabei helfen. Wo wir wirklich eine mega schöne Zeit miteinander verbringen können, mit Lachen, mit Weinen, mit Lernen, mit Denken, mit Schwitzen, mit Essen und mit Trinken. Weil wenn wir das zusammen machen, und das ist, glaube ich, Köln, das, glaube ich, kann wirklich Köln, das ist das, was ich wirklich hervorheben will bei Köln. Kölner und KölnerInnen sind die gastfreundlichsten Menschen, die ich jemals irgendwie in Deutschland kennengelernt habe, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Du kannst mit Kölner und KölnerInnen saufen und essen und reden. Und lachen vor allen Dingen. Das können wir. Und lasst uns diese Räume noch mehr schaffen. Aber auch ein bisschen mit Ernsthaftigkeit und mit Kultur. Und lasst uns Räume schaffen, wo wir Menschen, die in dieser Stadt sind, die so wichtig sind, die so viel tun, dass die noch sichtbarer werden. Lasst uns bitte ein interkulturelles Festival machen.
Finde ich einen sehr guten Plan. Wie würdest du Karneval einem Außerirdischen beschreiben?
Die Hölle! Nein. Ach, Karneval ist auch lustig. Ich habe das auch am Anfang auch mitgemacht, aber ich trinke ja keinen Alkohol, deshalb ist es sehr schwierig für mich, das auszuhalten.
Glaube ich.
Karneval ist eigentlich was, also die Grundidee, glaube ich, von Karneval war eigentlich ganz geil. Ne? Also es ging ja eigentlich eher darum, so die Leute, die irgendwie jetzt nicht zum Bürgertum und zu der oberen Schicht stehen, dass man die irgendwie auch zeigt und sie feiert. Also das ist das, was ich über Karneval weiß. Und dass es halt einfach auch das Fest des Fleisches ist. Und ich würde sagen, ist lustig. Jeder Jeck ist andere. Du darfst hier im Karneval alles machen, mehr oder weniger, solange die Person damit einverstanden ist. Und guck dir an, weiße Menschen ziehen auch manchmal komische Sachen an und können mit ihrem Weißsein nichts anfangen, sondern die müssen sich das Gesicht bemalen oder müssen irgendwelche komischen Kostüme anziehen und irgendwelche Kulturen imitieren. Ja, das ist auch so ein bisschen geschichtlich. Das ist halt so bei uns in Deutschland.
Genau.
Das würde ich nicht mal außerirdisch. Also überleg dir genau gut, ob du das willst.
Ob du nochmal abbiegst. Dein Lieblingsort in Köln?
Mein Zuhause. Mein Zuhause tatsächlich. Ich bin super gerne zu Hause. Ich bin aber auch super gerne am Rhein. Ich bin aber meistens auf der Rieler Seite. Schelsig ist die andere Seite.
Jetzt werde ich ausgebürgert.
Ja, ansonsten, ich mag die Museen in unserer Stadt, die sind schön. Ich mag viele kulturelle Veranstaltungen, die es doch hier dann Gott sei Dank gibt, aber auch da wiederum sehr weiß dominiert, Leute.
Du machst eine, kannst du mal gerade sagen, ja, im Bürgerzentrum genau, in Ehrenfeld.
Ja, deshalb ist ja genau so das, was ich bemäkle ja immer und mache ja dann selbst. Ne?
Eben,
ich
sag, deswegen.
Wenn etwas fehlt, dann, also genau, passt auf, Leute, am 2. November in Köln-Ehrenfeld im Büsee. Wir haben es Büsee getauft, das heißt eigentlich Bürgerzentrum Ehrenfeld.
Büsee klingt auf jeden Fall. Das
ist süß, ne?
Ja.
Im Büsee, im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld. Findet die nächste Couchgespräche-Veranstaltung statt unter der Hashtag We Art Here, kleine Mehrheiten. Das heißt, wir reden über eine Panel-Diskussion, die immer sehr, sehr gut besucht sind. Wir haben immer Gott sei Dank volles Haus, deshalb schnell an die Tickets bitte. Bald ist es offen, folgt mir auf Instagram oder auf meiner Seite, da werdet ihr auf jeden Fall nochmal Informationen zu der Veranstaltung bekommen oder ihr guckt direkt im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld auf der Homepage, da sind die Tickets, da reden wir diesmal am 2. November, reden wir über Rassismus im Bildungssystem, ein Thema, was sehr, sehr viele interessiert, wo auch sehr, sehr auch viele auch Perspektiven dazu haben. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, auch mitzukommen, auch mitzudiskutieren. Wir werden Musik haben, wir werden zwei Gästinnen haben, mit denen wir reden werden. Das ist auf der einen Seite eine Pädagogin und auf der anderen Seite eine Bildungsreferentin. Ich werde das mit Oyinda Mola Alasche zusammen moderieren. Und es ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, weil sie so ein bisschen frei von diesem trockenen Panel-Talk ist, sondern wir lachen auch viel, wir reden viel mit dem Publikum. Es gibt sehr viel Musik auch noch dazwischen und insgesamt ist es ein sehr, sehr schönes Come-Together, über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, am 2. November im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld.
Sehr gut. Also wer Gianni mal live erleben will, auf jeden Fall dahin gehen. Außerdem empfehle ich nochmal dein Buch. Das fand ich wirklich sehr berührend und erhellend. Und bei Drag Race Germany kann man dich jetzt auch noch sehen.
Also hier schreit das, glaube ich, später aus, ne?
Am Donnerstag kommt es raus, genau. Ist jetzt.
Aber könnt ihr schon dann gucken.
Ja, aber und wie viele Folgen? Ich glaube, 2 oder 3 sind jetzt auch schon, kann man schon gucken.
Heute ist die 4. dran.
Ah ja, die 4. Genau, also Paramount Plus abonnieren, ja, genau. Gianni angucken und ich glaube, du musst einfach irgendwann nochmal wiederkommen und dann reden wir über die vielen anderen Themen.
Genau.
Danke dir.
Mir viel Liebe, ihr lieben Menschen.
Unbedingt.
Und Köln,
meine hast du.
Ich liebe ja Köln. Das ist ja das Blöde. Das ist ja das Ambivalente immer ja auch mit zu Hause. Ne? Manchmal sagt man, okay, das Zuhause fällt einem auf den Kopf und ich hasse alle Tiere. Und am Ende liebe ich es. Ich liebe meine Stadt.
Also wenn das kein Schlusswort ist. Vielen Dank.
Danke.
Wenn Sie Lust haben, die anderen Podcasts des Kölner Stadtanzeiger kennenzulernen, dann geben Sie doch einfach Kölner Stadtanzeiger bei einer beliebigen Podcast-Plattform ein oder gehen Sie auf ksta.de/podcast. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer sehr über Feedback oder Talkgastvorschläge an anne.burgmer@ksta-medien.de. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
Talk mit K.